Okay, ich habe sogar eine Überschrift für die heutige Predigt gefunden. Und das heißt, wir beschäftigen uns heute mal mit dem Thema, Gott zieht uns und der Weg des Priesters. Das ist ein interessantes Thema, aber am Ende werdet ihr wissen, um was es geht. Und ich beginne mal mit dem ersten Teil, dass Gott uns zieht. Und so hat Jesus das gesagt in Johannes 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Aber mir geht es um den ersten Teil. Hier steht, Jesus sagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. So ist Gott immer der Erste, der in Aktion geht, immer der, der die Initiative ergreift, und er zieht uns zu sich. Nicht nur die Täuflinge, die wir heute in Schoba getauft haben, sie sind von Gott gezogen worden zu dieser Entscheidung, sondern jeder Einzelne von uns hier, die wir an Jesus Christus glauben, wir haben das in unserem Leben erlebt, dass Gott uns gezogen hat, sonst wären wir nicht hier und so hätten wir Jesus nicht angenommen. Amen. Die Ursache, dass du hier bist, dass du Christ bist, wiedergeboren bist, errettet, liegt immer zuerst in Gott, dem Vater, dass er uns zieht. Und wir sind diejenigen, die auf sein Ziehen reagieren, die darauf eingehen, wie er uns zieht. Aber Gott ist immer der Erste, ist immer derjenige, der in Initiative geht, weil seine Liebe, seine Gnade, Barmherzigkeit und Treue an unserem Herzen arbeitet, um uns zu ihm zu ziehen. Amen. Und Jesus sagt, es kann niemand Jesus anerkennen, es kann niemand zu Jesus kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zuvor. So, und da kannst du dir erstmal sicher sein, da du Jesus Christus aufgenommen hast in dein Herzen, dass in dir was geschehen ist, vielleicht schon vor vielen Jahren, dass Gott dich gezogen hat. Und er hat damit nicht aufgehört, er ist beständig dabei, dich zu sich zu ziehen. Amen. Ein Beispiel aus der Schrift, das wäre jetzt die Lydia. Du? Und dort steht, in Apostelgeschichte 16, 14, steht, als Paulus predigte, tat der Herr ihr das Herz auf und sie glaubte dem, was Paulus redete. Das heißt, das Wort des Wirken Gottes, Gott tat das Herz der Lydia auf, sodass sie das Wort nehmen konnte und gerettet wurde. Und das ist mit ihrem ganzen Haus geschehen, sodass sie sich dann alle bekehrt haben. Übrigens, Haus und Taufe bedeutet immer ab 12, 13 Jahren. Kein Apostel hat einen Menschen unter 12 oder 13 Jahren getauft. Gibt es auch nirgendwo in keiner messianischen Gemeinde. In allen messianischen Gemeinden haben dieses Muster, dass ab 12 und 13 jemand erst religionsmündig ist, eine freie Entscheidung treffen kann. Ansonsten sind sie unter der geistlichen Aufsicht der Eltern. So, also Lydia und ihrem Haus wurde das Herz geöffnet. Sie nahmen Gott an, sie nahmen Jesus an. Matthäus 16, dasselbe Vers 16 und 17 ist mit Petrus geschehen, wo Jesus die Jünger fragt, wer sagt ihr, dass ich sei? Und die erzählen sonst was, ja, du bist Elia, du bist Johannes der Täufer, wieder aufstanden und dies, das und jenes. Und dann fragt Jesus seine 12 Jünger, die er erwählt hat, wer sagt denn ihr, dass ich bin? 12, die mit Jesus, dem Messias, gegangen sind. Und nur einer von den 12 gibt eine richtige Antwort, nämlich Petrus. Und er sagt, du bist Christus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus zu ihm, das hat dir Fleisch und Blut nicht offenbart. Das kommt nicht durch dein logisches Denken. Es kommt nicht daher, dass du irgendwo mich genau beobachtet hast, sondern diese Offenbarung, dass ich der Sohn Gottes bin, der Messias, hat dir mein Vater in den Himmeln gegeben. Gerne nachlesen, Matthäus 16, 16 bis 17. Das heißt, Petrus und jeder weitere Jünger hatte eine Offenbarung von Gott, wer Jesus Christus ist. Und das ist das, was wir brauchen. Dann sind wir stabil in Christus gegründet. Es geht nicht um unseren Verstand, dass wir irgendwelche Glaubenstatsachen bejahen, sondern wir brauchen diese selbe Offenbarung in unserem Herzen, wie Petrus sie hatte, dass Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das sagt Jesus, auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde, auf diese Grundoffenbarung. Amen. Das sind zwei Beispiele aus der Schrift. Und so ist Gott genauso bei uns am Wirken, am Ziehen. Aber wir sind ja noch hier in einer gefallenen Schöpfung und da zieht noch was anderes an uns. Es ist dann nicht nur Gott, der vom Himmel her durch den Heiligen Geist an uns zieht und zu sich führen will, alle Zeit, sondern was alle Zeit auch an unserer Seele zieht, ist die Welt, dein Fleisch und es ist der Teufel. Also der Verführer, er ist ständig drauf aus, dich zu verführen. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das heißt, er zieht an dir und sucht eine offene Tür. Dein Fleisch zieht an dir, deine alte Natur, wieder in das alte Muster rein. Und die Welt zieht mit allen ihren Verlockungen und Begierden uns. Das ist jetzt noch viel extremer, wie es zu unserer Jugendzeit war. Alles zieht an uns. Und für uns, die wir an Jesus glauben, ist es wichtig, dass wir auf das Ziehen des Vaters eingehen und alles andere Ziehen der Welt, des Fleisches, der Sünde und des Teufels dagegen widerstehen. Amen. Weil das Ziehen dieser Welt und dieser Dinge des Fleisches bringt immer den Tod. Das Ziehen des Vaters bringt immer Leben, weil Gott Leben gibt. Amen. So, und dann gibt es noch eine andere Kategorie, da müssen wir auch sehr vorsichtig aufpassen, vorsichtig sein. Es gibt auch Menschen, die an uns ziehen. Menschen, die uns Erwartung an uns haben. Menschen, die uns manipulieren, ihren Willen zu tun. Dem sollte man auch widerstehen. Das ist Hexerei. Laut Galater 5, 19. Das heißt, man muss sich auch von ungöttlichen Seelenbindungen da trennen, dass dort eine Freiheit reinkommt. Gott, der Vater, ist alle Zeit drauf aus, uns zu ziehen. Und wie geht denn das? Wie spürst du das? Wie ist das in deinem Leben? Lass uns das mal praktisch betrachten. Wie zieht Gott dich? Wie macht er das? Und was erwartet er von uns, welchen Weg wir dann gehen, um ihm zu begegnen? Er ist alle Zeit dabei, uns zu sich zu ziehen, weil seine Liebe und Sehnsucht hat nach uns. 1. Korinther 6, Vers 19. Dort sagt Paulus, oder wisst ihr nicht, ihr erinnert er die Korinther daran, weil sie das vielleicht auch manchmal ein Stück weit vergessen haben, wer sie eigentlich sind in Christus. Wisst ihr nicht, dass ihr euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Und hier erinnert Paulus die Korinther daran und er sagt zu ihnen, wisst ihr es nicht? Erinnert euch dran, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes und in euch wohnt Gott, der Heilige Geist. Ihr gehört nicht mehr euch selbst. Das heißt, wir sind jetzt die Wohnstätte Gottes. Wir sind jetzt die Begegnungsstätte. Wir sind jetzt die Stiftshütte. Wir sind jetzt Mishkan. Mishkan ist hebräisch und bedeutet Wohnungsstätte. Und das bist du und das bin ich. Das Wort Tempel will ich jetzt mal nicht so verwenden, da hat man alle möglichen Assoziationen mit irgendwelchen Tempeln. Ich verwende mal das Wort Wohnstätte, das Wort Begegnungsstätte. Und das bist du und das bin ich. Wenn wir wiedergeboren sind, sind wir lebendige Begegnungsstätten Gottes. Und er lässt seinen Heiligen Geist in dir wohnen. Und von da aus fängt er an, dich zu ziehen. Amen. Gott ist im Himmel, aber er hat seinen Geist in dich hineingesetzt, dass er in dir wohnt und er zieht dich von hier drinnen her. Und er zieht dich immer in seine Gegenwart. Und das macht er beständig. Amen. Und wir haben gleichzeitig die Berufung, ein Tempel Gottes zu sein oder eine Stiftshütte, eine Begegnungsstätte des Herrn zu sein. Und gleichzeitig haben wir alle dieselbe Berufung, Priester Gottes zu sein. Amen. Und wenn du das ein Stück weit, wenn wir ein Stück drüber reden, über den Weg des Priesters, wie es im Alten Bund war, und das ist ein Schatten gewesen, ein Vorbild im Äußeren, Und diese ganzen Dinge möchte Gott, dass sie in uns ablaufen, denn die Muster haben sich nicht verändert. So bist du eine Wohnstätte Gottes, er lässt seinen Geist in dir wohnen. Und genau das war das Ziel Gottes mit der Stiftshütte im Alten Bund gewesen. Er sagt in 2. Mose 25, 8, schafft mir ein Heiligtum, damit ich in euch, unter euch wohnen kann. Schafft mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Weil Gott wollte mitten unter den Israeliten wohnen. Und es ist ein Vorschatten, weil er konnte noch nicht in den Menschen wohnen, weil Jesus, der Messias, noch nicht gekommen ist. Aber jetzt ist mit uns etwas passiert, wo er sagt, schafft mir einen heiligen Ort. Das hat Gott mit dir gemacht, in Christus. In Christus sind dir deine Sünden vergeben. Du bist gereinigt, du bist geheiligt, du bist gerechtfertigt worden durch das Sühneopfer und du bist als Priester eingesetzt worden des neuen Bundes. Amen. Und es sind nicht nur die Eliteklasse von Aaron, dem Hohepriester und seinen Söhnen und den Leviten noch dazu. Alle anderen Israeliten hatten keinen Zugang zu dieser Gegenwart Gottes. Jetzt haben wir alle freien Zugang. Amen. Du bist gereinigt, ein heiliger Wohnort. Und dann lässt Gott seinen Geist in dir wohnen. Soweit gehen wir noch mit, ja? Das ist gut. Aber Gott hat uns nicht nur zur Stiftshütte, zur Wohnungsstätte berufen, unser Leib, hier geht es um unseren Körper, um das Äußere, sondern er hat unser Herz, unser Inneres berufen, ein Priester zu sein. Amen. Und um das mal richtig deutlich, ich habe schon mehrmals darüber gesprochen, aber ich will das nochmal deutlich rausfahren, weil das müssen wir so klar erkennen, damit wir unser Leben fruchtbar leben, damit wir die Grundsätze Gottes erkennen, die er für unser Leben hat, weil der Tag kommt, wo wir alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden, jeder Einzelne. Und wir müssen Rechenschaft ablegen für unser Leben, wie wir es geführt haben. Und worüber ich heute spreche und nächste Woche, das sind einfach Grundsätze, Grundlagen, die das Wort Gottes uns aufzeigt, der Weg des Priesters. Gott zieht uns und der Weg des Priesters. Wenn wir diesen Weg gehen, tun wir das zur Ehre Gottes. Und wir werden im Himmel reichlich Lohn empfangen. Amen. Verpassen wir das aber, können wir an allem vorbeigehen, was Gott für unser Leben hat. Sicher werden wir dann gerettet, weil wir an ihm dranbleiben. Aber wir haben alles verpasst, was er für uns hatte. Was ist die Zeit auf dieser Erde im Gegensatz zur Ewigkeit? 70, 80, 90 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit. Eine Zeitspanne ohne Raum und Zeit. Nichts. Also lasst uns diesen Weg des Priesters gehen, weil Gott dich alle Zeit zieht. Und dieser Weg des Priesters ist unsere Reaktion darauf. Und ich möchte euch gerne diese Berufung, die Gott uns gegeben hat, nochmal ganz klar vermitteln. Und das kommt von allerhöchster Stelle. Und zwar eine Offenbarung, die Johannes erlebt hat im Himmel. Offenbarung 5, Vers 9 und 10. Dort wird ganz klar von den Ältesten, die 24, die um den Thron Gottes herum sind, die kennen das Herz Gottes, die sind Gott am nächsten. Also Jesus und dem Vater und dem Heiligen Geist. Wer sind die 24 Ältesten? Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall schreibt die Schrift, dass es die gibt. Und die wirst du eines Tages sehen im Himmel. Und diese sangen ein neues Lied. Und sie sprachen zu Jesus, dem Lamm, du bist würdig, das Buch zu nehmen, also dieses Siegel. Und übrigens ist die Zeit nicht mehr weit, wo das erste Siegel geöffnet wird. Und dann geht das Schlag auf Schlag, alle sieben. Und wenn die Rolle aufgetan wird, erfolgen die Gerichte auf der Erde, die letzten sieben Jahre. Aber Jesus allein ist würdig, diese Siegel zu öffnen. Und dann steht hier, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern und Nationen. Das wissen wir, das ist gut. Jesus hat uns durch sein Blut erkauft, unsere Sünden sind uns vergeben, wir sind alle Kinder Gottes. Amen. So, aber der nächste Vers geht weiter. Und da steht, und du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf der Erde. Das heißt, die Kinder Gottes, die sich an der Liebe des Vaters erfreuen, weil er sie zieht, haben von diesem liebenden Vater auch die Kinder schon eine Berufung aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen, nicht nur aus dem Stamm Levi oder Aaron. Sie haben eine Berufung, Könige und Priester zu sein für Gott, den Vater. Amen. Versteht, was hier zum Ausdruck gebracht wird? Gott zieht dich, er bringt dich zu Jesus, er errettet dich durch das Blut von Jesus und er gibt dir diese hohe Berufung, ein König und Priester wiederum für ihn zu sein. Das ist wie ein Kreislauf. Amen. Er zieht dich. Komm her. Gott zieht dich. Er rettet dich, er wäscht dich durch das Blut Jesu. Du hast ja gesagt zu dem Sühneopfer von Jesus, du hast diese Liebe Gottes empfangen, bist gesegnet mit allem, was Gott, der Vater, für dich hat. Und dann gibt er dir eine Berufung, nämlich jeden Einzelnen von euch, ein König und Priester zu sein. Amen. Und wofür? Für Gott. Amen. Darf ich was setzen? Super. Wir sind erkauft für Gott, um ihm zu dienen. Versteht ihr? Und das wird hier ganz klar zum Ausdruck gebracht. In Offenbarung gibt es, Offenbarung 1 gibt es auch eine Stelle. Ich habe bloß diese jetzt rausgenommen. Und das müssen wir uns nochmal ganz neu vor Augen führen. Wir sind die Stiftshütte, der Wohnort Gottes, wo er seinen Geist in uns wohnen lässt. Ein heiliger, von der Welt abgesonderter Bereich. Und gleichzeitig sind wir die Priester. Beides läuft in unserem Herzen ab. Wo geht der Priester rein? In den Tempel. Was ist der Tempel oder die Stiftshütte? Dein Leib. Und alles, was im Alten Bund äußerlich ablief, läuft jetzt innerlich in dir ab. Ich sage es nochmal, die Grundsätze Gottes haben sich vom Alten zum Neuen Testament nicht verändert. Was sich verändert hat, im Alten Bund war alles äußerlich, ein Sinnbild, ein Vorschatten auf Christus hin. Und im Neuen Bund ist alles innerlich, und weil Gott in unsere Herzen wollte. Amen. Ihr wohnt Städten Gottes, in denen der Heilige Geist wohnt und ihr berufen seid, Könige und Priester zu sein. Kann man mal das erste Bild anwerfen, Effi? Von der Stiftshütte. Die besteht aus diesen drei, haben wir letztes Jahr schon mal gemacht, ich will noch mal drauf eingehen. Aus diesen drei, nee, das ist das zweite Bild, das davor, das andere. Ich hab zwei Bilder eigentlich. Wo das davor noch drauf ist. Ne? Okay, dann lassen wir das. Ich hatte eigentlich noch ein Bild, da siehst du davor noch den Brandopferaltar und das Waschbecken. So, und das ist die Stiftshütte. Wir haben es damals leider nicht geschafft, wo wir in Israel das letzte Mal waren, runterzufahren nach Timna. Das waren zig Kilometer in der Wüste darunter. Und da ist es originalgetreu nachgebaut. Ich wollte es unbedingt sehen, weil die Stiftshütte beeindruckt mich viel mehr als wie der Tempel. Weil das ist etwas, was ein Abbild im Himmel gegeben hat. Mose hat das Abbild der Stiftshütte im Himmel gesehen. Und Gott sagt ihm, bau alles so auf der Erde, wie du das Abbild im Himmel gesehen hast. Und übrigens, die Stiftshütte wurde 1500 vor Christus errichtet durch Mose und seine ganzen Handwerker. Und sie hielt 500 Jahre. Überleg dir mal, Stoffbahn, Witterfälle, Delfinfälle und Holz, Akazienholz und außenrum die ganzen Vorhänge. Das hat 500 Jahre gehalten, bis dann der Tempel gebaut wurde. So, und diese Stiftshütte, das bist du jetzt. Und das war ein abgetrennter Bereich. Außenrum war der Vorhang, also die äußere Abgrenzung. Und dann durften in das Innere durften nur die Priester rein. Den Brandopferaltar und das Waschbecken hattest du vor der Stiftshütte. So, das nennt man den Vorhof. Und das ist dein Körper. Das ist dein Leib. Und das, was hier zu sehen ist, die Stiftshütte selbst, mit dem Heiligtum, mit dem Allerheiligsten, das ist dein Herz. Nochmal, was ist dein Herz? Wenn die Bibel von Herz spricht, dein Herz ist das, Interaction, das Zusammenwirken zwischen deinem wiedergeborenen Geist und deiner Seele. Und im Zentrum deines Herzens wohnt der Heilige Geist. in deinem wiedergeborenen Geist. Nochmal, wenn die Bibel von Herz spricht, ist es erstmal das Heiligtum, wo der Leuchter ist, der Schaubrottisch und der Raufopferaltar in deinem Herzen. Und im Zentrum, im Allerheiligsten, wo hier die Bundeslade ist, die Herrlichkeit Gottes, wohnt in dir der Heilige Geist. Gott wohnt in dir. Was steht im 1. Korinther 6, Vers 19? Wisst ihr nicht, dass ihr die Stiftshütte Gottes seid und dass der Heilige Geist in euch wohnt? Er wohnt im Zentrum deiner Persönlichkeit. Und es braucht für uns im neuen Bund auch einen Weg des Priesters, um dorthin zu kommen, in die Gegenwart Gottes, die alle Zeit in dir verfügbar ist. Du spürst vielleicht Gott manchmal nicht oder manchmal spürst du ihn. Das ist erstmal uninteressant, weil das sind Dinge, die in deinem Herzen, in deinem Geist abgehen und die sind erstmal nicht direkt verbunden mit deinen Emotionen und Empfindungen. Es wird dann weitergegeben, dass du Gottes Gegenwart spüren kannst, wenn die Salbung zunimmt. Aber diese Gegenwart des Heiligen Geistes ist allzeit in dir. Oh, jetzt haben wir das richtige Bild. Genau. Danke. Hier seht ihr, das ist abgetrennter Bereich. Und alle, die Israeliten haben außerhalb gelagert, die 12 Stämme. Das heißt, du bist für Gott abgesondert von der Welt. Du bist eine Stiftshütte, eine Wohnstätte Gottes, die er geheiligt hat für sich. Und heilig bedeutet gereinigt, geheiligt und abgesondert für einen bestimmten Zweck, nämlich Gott zu dienen. Nicht mit heiligen Schein oder so, sondern gereinigt und geheiligt für einen besonderen Zweck, nämlich als Priester Gott zu dienen. Und so sind wir am Neuen Bund ebenso berufen, denselben Weg zu gehen. Weil wenn du Gott begegnest, Gott ist der Allerhöchste, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er, klar ist er aber Vater, dein liebender Vater, wo du zu ihm kommen kannst, ganz nah zu ihm. Es ist richtig. Aber auf der anderen Seite ist es der Allerhöchste Gott, sein König. Und es gibt ein Protokoll, einem König zu begegnen. Und das hat was mit Ehrfurcht und Respekt zu tun. Um in seine Gegenwart hineinzukommen, um in ihr zu bleiben und sie fruchtbar zu genießen, braucht es diese Schritte, dass wir sie gehen. Deswegen das Ziehen und der Weg des Priesters. Wir reagieren darauf. Nochmal eine Schriftstelle, die das nochmal bestätigt, Hosea 11, Vers 4, dass wir aber auch keinen Zweifel dran lassen, dass Gott uns von ganzem Herzen liebt, dass er uns zu sich haben möchte und dass er uns zieht. Das hat er nämlich schon im Alten Testament getan, nicht erst im Neuen oder im Alten Bund. Und hier steht bei Hosea, mit menschlichen Seilen oder mit menschlichen Tauen, steht sogar hier, Schiffstauen, manche brauchen Schiffstaue, dass Gott sie zieht, zog ich sie mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Das ist das, was Gott mit dir macht. Er zieht dich mit Seilen der Liebe alle Zeit zu sich. Er nimmt dir das Joch der Knechtschaft weg und sättigt dich mit seiner Gegenwart, seines Wortes, seiner Gegenwart. Amen. So, und dieses Ziehen aus dem Allerheiligsten, aus deinem Inneren, deines Herzens ist da. Und wie reagieren wir drauf? Der Weg des Priesters. Können wir nochmal das Bild einblenden, Effi, bitte? Genau. Und du gehst genauso durch den äußeren Vorhang, also durch diese Abgrenzung hindurch. Und das Erste, was du dort findest, ist der Brandopferaltar. Was, für was steht der Brandopferaltar? Ich nehme jetzt die einzelnen Dinge nur kurz durch, jetzt nicht ausführlich, aber der steht für das Kreuz und der steht für Hingabe. Er steht für das Sühneopfer und für das Kreuz. Ohne dem ist es vollkommen unmöglich, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Du brauchst Jesus und du musst dieses Kreuz anwenden. Hingabe täglich. Na, wie Jesus sagt, verleug dich selbst, nimm dein Kreuz auf und folge mir nach. Und der Priester ist zweimal täglich diesen Weg gegangen. Es wurden zweimal täglich dort frühen Abends ein Lamm geopfert. So, erste Station ist das Kreuz. Was sagt Paulus, Galater 2,20? Ich bin mit Christus gekreuzigt, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das zweite ist das Waschbecken. Und das steht direkt vor dem Eingang der Stiftshütte oder der Mishkan, der Wohnstätte. Und dieses ist ein ganz interessantes Ding. Dieses Waschbecken wurde nämlich gefertigt aus den Spiegeln der Frauen. Die Frauen hatten damals keine Glasspiegel, so war es eine Milch, sondern Metallspiegel. Das wurde so lange poliert, bis die Frau sich halbwegs erkennen konnte und sich so da schminken und Haare kämmen konnte. Und aus diesen Spiegeln der Frauen wurde dieses Waschbecken gefertigt und mit Wasser gefüllt. Es war für die Frauen dann echt schwierig, ja, sich im Spiegel zu sehen. Dieselbe Offenbarung haben wir jetzt in Moldawien gemacht. Es gab keinen Spiegel nirgendwo. Simone hat so ein kleines Ding mitgehabt. Hat sich versucht, da die Haare zu kämmen. Und ich habe mich rasiert im Spiegelbild der Fliesen. Hast du dich schon mal... Also ja, das hier, ein Rimpel weg. Hast du dich schon mal rasiert im Spiegelbild der Fliesen? Keine andere Möglichkeit. Ja, so ist es vielleicht den Frauen denn gegangen, wo die Spiegel weg waren, bei den Israeliten. Auf jeden Fall wurde das Waschbecken aus den Spiegeln gefertigt und es hat eine wichtige Bedeutung. Der Spiegel steht für das Wort Gottes. Täglich spiegle dich täglich im Wort Gottes. Das Wort Gottes hält dir den Spiegel vor und du siehst die Verunreinigung in deinem Herzen, die mit dem Willen Gottes nicht übereinstimmen. Und der Spiegel und das Wasser, das da drin ist, das Wasser dient zur Reinigung. Die Priester mussten sich täglich, wenn die ins Innere reingingen, mussten sich die Hände und Füße waschen, mussten sich dort reinigen. Das heißt, du erkennst täglich deine Verfehlung und du lässt dich reinigen durch das Blut von Jesus. Spiegel, Wort Gottes, Reinigung durch das Blut. Und das wiederum täglich, bevor du in seine Gegenwart hineinkommst, weil er ist ein heiliger Gott. Und dann kommst du zu diesem, was die Stiftshütte beinhaltet, oder Mishkan, und du musst durch einen Vorhof, beziehungsweise durch einen Vorhang hindurchgehen, um in das Innere hineinzukommen. Und das ist ein vollkommen von der Welt abgetrennter Bereich. Und das ist dein Inneres, deines Herzens. Und im Inneren dieses Zeltes gibt es keinerlei natürliches Licht, außer der Menorah. Und dort hast du nur diesen Leuchter mit diesen 7 Öllampen da drauf. Und nur dort kam die Beleuchtung her für das Innere des Heiligtums. Und diese Menorah steht für den Heiligen Geist, der in dir wohnt und der es in dir Licht werden lässt. Und nur der Heilige Geist gibt Licht, Offenbarung, Leitung und Leben. Ohne den Heiligen Geist kannst du Gott nicht begegnen. Ohne den Heiligen Geist bleibt dein Christenleben leer und tot. Du brauchst den Heiligen Geist, der dich führt und leitet in die Gegenwart Gottes. Und er ist selbst Gott. Jetzt gibt es eine Schriftstelle, die mancher nicht versteht, aber die eine klare Aussage beinhaltet, die für jeden Einzelnen von uns zutrifft. Und das ist eine Glaubensaussage und das ist mit dir passiert, als du Jesus angenommen hast. Schau mal rein, 2. Korinther 4, Vers 6. Und das im Zusammenhang mit dem Licht in deinem Herzen, in deiner Wohnstätte Gottes, die du jetzt bist, schreibt Paulus im 2. Korinther 4, Vers 6, denn der Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in deinem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, der Gott, der sprach, es werde Licht, und das Licht haben wir bis heute. Derselbe Gott, dieser Schöpfergott, der dich zieht, steht hier, hat es in unserem Herzen, was ist unser Herz? Die Wohnstätte Gottes. Hat es Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, im Angesicht Jesu Christus. Das heißt, er hat es in dir Licht werden lassen. Nimm das mal als Glaubensaussage. Ich spüre es nicht, ich merke es nicht. Spielt keine Rolle. Wenn du Jesus angehörst, glaube es und es ist da. Amen. Weil Gott es getan hat. Er hat es Licht werden lassen. Er hat diese Menorah, diese sieben Fackeln, die vor dem Thron Gottes sind, das gläserne Meer am Himmel, hat Johannes gesehen. Und vor dem Thron Gottes sind sieben Fackeln. Und das sind die sieben Geister Gottes. Und das ist der Heilige Geist in seiner siebenfachen Manifestation symbolisch dargestellt, auch auf der im Menorah, durch diese Öllampen. Und diese Fülle des Heiligen Geistes hat Gott in dir Licht werden lassen. Er hat das Licht angezündet in dir. Wir müssen nur dafür sorgen, dass es nicht verlöscht, dass es nicht ausgeht, sondern wir müssen im Licht seiner Offenbarung leben. Amen. Gott hat den Heiligen Geist in dir angezündet, damit du seine Herrlichkeit erkennst. Kann man mal bitte, Effi, noch mal wieder zum Bild zurückkehren? Weil wo wohnt die Herrlichkeit Gottes? Im Allerheiligsten, sodass du Gott begegnen kannst. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Offenbarung Gottes. Er ist hier unser Helfer, der uns Gott, den Vater, offenbart, der uns Jesus offenbart, wie er wirklich ist. Dann kommen wir, das war auf der Südseite der Stiftshütte oder der Mischkan-Wohnstätte. Auf der Nordseite seht ihr den Schaubrottisch. Jetzt kann man mal das Bild nehmen, wo jetzt mehr das Zelt zu sehen ist. Da seht ihr diesen Schaubrottisch, da lagen 12 Brote drauf, 12 Fladenbrote, symbolisch für die 12 Stämme Israel. Und das musste auch täglich erneuert werden. Und was wurde mit dem Brot gemacht? Die Priester haben es gegessen. Die haben es nicht weggeschmissen nach dem Tag, wurde jeden Tag frisch aufgelegt. Die Priester haben das Brot gegessen. Und so steht das Brot hier, der Schaubrottisch, steht für was? Steht dafür, für das Wort Gottes. Und was sollten wir machen mit dem Wort Gottes? Was machen die Priester? Essen. Aufnehmen. Und da habt ihr schon ein Ziel, was Gott mit dem Wort Gottes in uns erreichen möchte, unseren inneren Menschen zu stärken. Amen. Wer hat das schon mal erlebt? Du hast eine ganze Portion des Wortes Gottes gelesen und spürst, dass in dir eine Kraft, ein Leben freigesetzt wird, dass du wie eine, du hast jetzt keine natürliche Speise zu dir genommen, sondern eine innere, durch das Wort Gottes spürst du, dass in dir eine Stärke aufsteht. Wer hat das schon mal gemerkt? Das habe ich schon vielmal erlebt. Amen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund des Vaters geht. Amen. Esst das Wort Gottes täglich, früh als erstes und bau deinen Geist auf. Und bitte vorher den Heiligen Geist, die Menorah, dass er das Wort offenbart. Seht ihr das? Dieses Licht der Menorah erhellt das Innere des Heiligtums. Es erleuchtet den Schaubrottisch. Es lässt die Brote sichtbar werden. Wenn du das Licht ausmachen würdest dort im Heiligtum, würdest du dann rumstolpern, vielleicht drüber stolpern über den Schaubrottisch, aber du würdest nichts erkennen. Und so ist es mit Christen, die ohne den Heiligen Geist ins Wort Gottes reingehen. Was nutzt du dann? Deinen natürlichen Verstand. Und der ist dunkel. Er kann das Wort Gottes nicht ergründen, weil das Wort Gottes ist geistliche Nahrung und die kann nur im Geist offenbart bekommen. Du kannst nur im Geist offenbart bekommen durch Gott, den Heiligen Geist, der es gegeben hat. Amen. Versteht ihr jetzt, dass menschengemachte Theologie bringt nichts aus dem Wort Gottes an Leben hervor. Sie tappen im Dustern, weil du brauchst das Licht des Heiligen Geistes, um die Klarheiten des Wortes Gottes zu verstehen und weiterzugeben. Amen. Und zwar das ganze Wort Gottes. Was steht im Psalm 119, 60? Die Summe des Wortes ist Wahrheit. Amen. Alles von 1. Mose bis Offenbarung. All das ist die Wahrheit. Es gibt jetzt immer mehr Leute, die auftreffen und sagen, das Alte Testament hat für uns gar nichts zu sorgen, kann nicht angewendet werden. Dann das, was Jesus gesprochen hat in den Evangelien, das ist nur für die Juden der damaligen Zeit gedacht, kann auch nicht angewandt werden. Und was bleibt da noch übrig, wenn man das mal hier so durchblättert? Ah, Johannes doch mal auch, ist auch nicht mehr anwendbar, bloß Apostelgeschichte. Bleibt ja das und das weglassen. hört solchen Lernen nicht zu. Das ist ein Lernen von Dämonen. Die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Und jedes Schriftwort kann zu dir sprechen. Amen. Nimm alles auf, lies das ganze Wort und dann bestimmte Abschnitte, lass auf dich wirken, sinn drüber nach. Was bewirkt das Wort Gottes? Es ist laut Hebräer 4,12 ein zweischneidiges Schwert und es trennt in uns die Lügen der Seele ab. Das ganze Seelische, das Verstandesmäßige, das Menschliche wird alles durch das Wort Gottes abgetrennt. Es trennt Seele und Geist. Die Seele bringt den Tod, das Fleisch, aber der Geist bringt das Leben. Amen. Gott möchte Leben in dir hervorbringen. Und es ist ein Richter der Gedankenregung unseres Herzens. Amen. Spiegel. Amen. Es ist so wichtig, das aufzunehmen. Täglich. Noch drei weitere Ziele, ganz kurz. Was will Gott mit seinem Wort erreichen, dass wir es lesen? Natürlich die Ernährung unseres inneren Menschen. Aber drei weitere Ziele. Was möchte Gott als Ziel in uns erreichen, wenn wir sein Wort aufnehmen? Geoffenbart durch den Heiligen Geist. Erstens, Gott möchte, dass du ihn kennenlernst. Er hat sein Wort gegeben, das Geschriebene, damit du ihn kennenlernst aus dem Wort. Ihn kennenlernen. Und zwar seinen Charakter und seinen Willen. Ihn, seinen Charakter und seinen Willen. Das ist das Hauptziel, warum er uns das Wort Gottes gegeben hat. Das zweite ist, aber genauso wichtig, damit du seine Verheißungen kennenlernst. Es gibt in der Schrift, glaube ich, über 4000 Verheißungen. Gott ist gut. Er gibt im Überfluss. Und er möchte, dass du sein Wort liest, dass diese Verheißungen dir gehören, dass du diese Versprechung Gottes im Glauben erkennst und anwendest. Zum Beispiel, was ich vor uns gelesen habe, dass er gesagt hat, er hat es Licht werden lassen in dir. Amen. Das ist eine Verheißung und du ergreifst sie im Glauben. Er möchte, dass du seine Verheißung erkennst und ergreifst. Und der dritte Punkt, wie ein liebender Vater es immer macht, er erzieht uns durch sein Wort. Und dort ist nicht, hier das Wort erziehen bedeutet, einen jungen Menschen auf dem Weg der Ausbildung bis zur Reife zu begleiten. Das Wort Gottes erzieht uns in die Reife. Und viertens, nächstes haben wir noch den Brandopferaltar. Da gehe ich bloß mal kurz drauf ein, werden wir nächste Woche sicher noch mehr drüber hören. Aber dort musste auch der Priester zweimal ein Opfer darbringen aus bestimmten Räucherwerk. Das durfte nur eine spezielle Mischung sein. Niemand anders durfte das verwenden. Und er musste das frühen Abends dort darbringen. Und der Räucheraltar steht dafür, dass wir Gott Opfer bringen. Weil wenn wir zu Priestern berufen sind, im Deutschen ist das manchmal recht schwierig. Wenn du zu jemandem sagst, der noch frisch bekehrt ist, du bist es ein Priester, Priester des allerhöchsten Gottes, dem kommen sämtliche Gedanken hoch, was er in irgendwelchen Filmen gesehen hat, ne? Was ein Priester ist. Aber wenn du die hebräische Bezeichnung für Priester kennst, dann weißt du, was ein Priester machen muss und was Priester ist. Im Hebräischen heißt Priester Kohen. Und Kohen bedeutet zu Deutsch einer oder jemand, der Opfer bringt. Der ein Opfer darbringt. Also wir sind Priester, also sind wir auch berufen, ein Opfer zu bringen. Und zwar geistliche Opfer. Und wo bringen wir diese geistlichen Opfer dar? Auf diesem Rauchopferaltar. Aber das ist ein Punkt, den wir nochmal genauer, was für Opfer das sind. Und wie eins kann ich euch schon vorausschicken, Dank, Lobpreis und Anbetung, was wir heute getan haben, sind Opfer, die Gott sucht, die ihm wohlgefällig sind. Amen. Wir haben heute als ganze Gemeinde, sind wir den Weg gegangen. Wir sind persönlich diese Wohnstätten Gottes, aber auch als ganz gesamte Gemeinde, wir sind heute diesen Weg gegangen. Wir haben heute vor der Gegenwart Gottes, der Vorhang ist ja weg. Ja? In Christus gibt es den Vorhang nicht mehr. Der ist durch sein Opfer entfernt worden, der ist zerrissen, weg. Durch das Blut Jesu hast du freien Zugang zu Gott, dem Vater, und er zieht dich. Ja? Und Wir haben heute auf diesem Rauchopferaltar haben wir Opfer dargebracht, des Dankes, des Lobpreises und der Anbetung. Das sind neutestamentische, unblutige Opfer. Ist gut so, ne? Opfer des Dankes, Hebräer 13, opfert Gott Dank. Lobpreis und Anbetung. Wir waren heute diese Priester und haben es gebracht. Wir müssen halt mal ins Praktische reinholen. Amen. So. Aber, wenn wir die einzelnen Stationen nochmal durchgehen, der Brandopferaltar, dieses Waschbecken aus den Spiegeln der Frauen mit dem Wasser drin, die Menorah für den Heiligen Geist und der Schaubrottisch für das Wort Gottes, diese vier Dinge musst du erst durchlaufen, bevor du an diesem Räucheropferaltar dann stehst. Verstehst du? Der Weg des Priesters sind diese Stationen. Und bevor du Gott ein wohlgefälliges Opfer der Dankbarkeit, des Lobpreises, der Anbetung bringen kannst, braucht es diese Schritte der Reinigung, der Selbstverleugnung, der Reinigung, das Wort Gottes, Gebet, die Offenbarung des Geistes. Und dann kannst du erst vor ihm stehen. Dass dein Lobpreis, deine Anbetung, dein Dank auch von ihm angenommen wird als wohlgefälliges Opfer. Das ist sein Protokoll. Amen. Das ist unsere Berufung als Kinder Gottes, weil Kinder Gottes sind Priester, die Opfer bringen, die diesen Weg gehen, weil sie von Gott, dem Vater, in seiner Liebe, mit Seilen der Liebe gezogen werden. Und ihr Lieben, alles andere entspringt daraus. Egal, welchen Dienst du hier in der Gemeinde hast oder ob du keinen hast, ist vollkommen egal. Egal, was du tust, welchen Ministry du hast, vollkommen egal. Das Erste ist, du bist ein Priester für Gott, um ihm zu dienen. Und wenn wir das vernachlässigen, hat alles andere, wir können noch so begabt sein, noch so viele gute Dinge tun, hat keine Frucht im Himmel. Weil Gott hat uns erwählt, Kinder zu sein, gezogen durch die Liebe, und uns berufen, Priester zu sein, die ihm Opfer darbringen. Und die ihm für sich, um ihm zuerst zu dienen. Und was macht der Priester, wenn da drinnen fertig ist, Gott gedient hat? Dann geht er raus und segnet das Volk. Natürlich geht dieser Segen dann raus. Aber wie willst du Menschen dienen, wenn du nicht vorher Gott gedient hast? Erst ihm und dann den Menschen. Das ist seine göttliche Ordnung, immer noch. Und das bringt ein fruchtbares Christleben hervor. Amen. Klar müssen wir da schon mal raus aus dieser Stiftung. Ich würde mein ganzes restliches Leben dort drin verbringen, weil die Gegenwart Gottes, die ist richtig gut. Aber dafür sind wir im Himmel dann. Hier gibt es noch Arbeit zu tun. Aber der Grundsatz ist, zuerst Gott dienen und dann dem Menschen. Das ist ein geistlicher Christ. Und genau daran zieht die Welt, zieht der Satan mit seinen Verführungen, zieht dein Fleisch, dich von diesem Weg abzuhalten. Alles andere ist wichtiger wie das. Das sind alles Verführung, Lügen des Teufels und er nutzt dein Fleisch dazu. Auch frommes Fleisch. Gott hat dich berufen, ihm zuerst zu dienen, für sich die Erstwerke. Und deswegen zieht er dich. Amen. Mit Seilen seiner Liebe, um als Kind der Priester zu sein, um ihm zu dienen. Punkt Nummer 1, Gott zieht dich alle Zeit. Er ist die ganze Zeit dran. Er zieht durch das Wort. Er zieht durch seinen Heiligen Geist in der Nacht. Er zieht dich alle Zeit. Wir hatten vor Moldawien hatten wir eine Zeit, mehrere Tage, wo der Herr uns gezogen hat, jede Nacht. Entweder 2:30 bis 3:30 oder manchmal von 3:30 bis 4:30. Je nachdem haben wir uns im Nachtzimmer uns da begegnet im Haus. Hat uns gezogen, eine Stunde ihm zu dienen. Einfach nur vor ihm zu sein. Nichts zu tun, kein Lobpreis, keine Anbetung, kein Wort lesen in der Nacht, kein Gebet, keine Fürbitte, nichts, nur mit ihm zu sein, ihm zu dienen. Und das hat ihn erfreut. Einfach ohne ein Anliegen zu ihm zu kommen, sondern nur um seiner selbst willen. Und das ging mehrere Nächte durch. Und ich habe ihm einfach gesagt, Herr, Mensch, nächsten Früh, solche Augen, gib mir Gnade. Und er hat die Gnade geschenkt. Amen. Das ist gut. Wie das bei dir ausschaut, auf jeden Fall täglich, ihm zu dienen. Dass er dir wichtiger ist wie alles andere. Und dieser Weg des Priesters nennt Jesus den schmalen Weg. Der Weg ist eng, der Weg ist schmal, der zum Leben in die Gegenwart Gottes führt. Er ist nicht einfach für dein Fleisch, er ist nicht einfach für deine Seele. Aber geh ihn beständig. Auch wenn Widerstände auftreffen, wenn es an dir zieht, nach allen Seiten, geh beständig diesen Weg. Amen. Was sagt Jesus Matthäus 16, 26, 27, 26? Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele? Was nützt es, wenn du in dem irdischen Leben alles erreichst, was du dir vorgenommen hast, alle Ziele, alle Wünsche, alles, was du vorgenommen hast? Was nützt es dir, wenn du Schaden nimmst an deiner Seele? Lebe nach diesen Grundsätzen und Gott wird dir alles andere hinzufügen. Und das Dritte, damit möchte ich abschließen, der dritte Punkt, eine Grundeigenschaft eines Kindes Gottes, eine Grundeigenschaft eines Priesters ist Beständigkeit. Einfach nur Beständigkeit. Könnt ihr mal anwerfen von an Bildschirm 2. Mose 29, 38. Dort geht es um das Brandopferaltar, den Dienst der Priester. Es ist ein Muster, ein Äußeres für uns im Neuen Bund innerlich, wohlgemerkt. Und hier steht, das ist es aber, Vers 38, 39, was du auf dem Altar opfern sollst, zwei einjährige Lämmer sollst du, ich nehme mal aus, das Wort, beständig darauf opfern, Tag für Tag. Das eine Lamm am Morgen, das andere am Abend. Vers 42, das soll euer beständiges Brandopfer sein für alle künftigen Geschlechter vor dem Herrn, vor dem Eingang der Stiftshütte, wo ich mit euch zusammenkommen will, um mit euch zu reden. Beständigkeit, Gottes Gegenwart und er will mit uns reden. Das Grundeigenschaft des Priesters, was Gott von uns erwartet, ist Beständigkeit. Egal wie du dich fühlst, egal wie es dir innerlich aufsieht, jetzt habe ich keine Lust, jetzt bin ich im Urlaub, jetzt habe ich dies, habe ich jenes. Beständigkeit. Der Priester musste auch sonntags oder Schabbat damals seinen Dienst verrichten, er hatte nicht mal einen Tag frei. Jeden Tag mussten die das Opfer bringen, beständig. Beständig. Und das erwartet Gott von uns, diese Beständigkeit. Und weißt du, wenn du ein Leben in dieser Beständigkeit führst, beständig, täglich Gott dieses Opfer zu bringen und dann als Gesamtgemeinde auch, dann wird er zu dir sagen, du hast meinen Auftrag erfüllt. Sei gesegnet, mein Kind. Vers 45, ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen, will ihr Gott sein. Das war wieder Volk Israel, jetzt wohnt er in dir. Er ist in dir und will dein Gott sein. Und er erwartet von uns diese Beständigkeit. 2. Mose 30, Vers 7 und 8, jetzt geht es um diesen Räucheraltar. Und Aaron soll wohlriechendes Räucherwerk darauf opfern, Aaron. Morgen für morgen, wenn er die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Und auch wenn Aaron zur Abendzeit die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Es soll ein beständiges Räucherwerk sein vor dem Herrn bei euren zukünftigen Geschlechtern. Das Brandopfer, das war da das Opfer, was der Priester bringen musste, das hat Jesus für uns gebracht. Das Räucheropfer, das ist diese geistlichen Opfer, die wir im neuen Bund bringen dürfen, die Gott von uns erwartet. Aber bei beiden hast du immer wieder dieses Beständige. Bringt beständig diese Opfer. Täglich, ohne Ausnahme. Weil er zieht dich beständig und du reagierst beständig auf sein Ziehen. Und wenn du dich nicht so fühlst, wenn du kaputt bist, irgendwas, dann sagt Gott, hier bin ich. Aber ich bin da. Ich habe auf dein Ziehen reagiert. Und er wird an deinem Herz zu dir reden und er wird an dir arbeiten. Amen. Und fallen euch dann zwei neutestamentliche Parallelen ein. Die erste Gemeinde. Wiederum findest du, sie blieb beständig. Apostelgeschichte 2:42. Sie blieb beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den gemeinsamen Gebeten. Amen. Die erste Gemeinde lebte diesen Priesterdienst aus, als Kinder Gottes. Sie blieb beständig in diesem Ding, bis die Verfolgung unter Stephanus einsetzte. Aber auch dann haben sie es weitergetan. Vers 46, Apostelgeschichte 2. Sie verharrten oder blieben beständig auch im Lobpreis im Tempel und in der Gemeinschaft untereinander. 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel, brachen das Brot in den Häusern und nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Aber wiederum hast du beständig, beständig. Amen. Deswegen ist die Grundeigenschaft eines Kindes Gottes, was berufen ist, ein Priester zu sein, Beständigkeit. Amen. Lass dich nicht wegziehen von den Verlockungen des Teufels, der Welt oder der Schwachheit deines Fleisches. Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben, damit er dich stärkt. Amen. Und je länger ich mit Jesus gehe, umso mehr merke ich, dass es seine Gnade ist, die mir die Kraft gibt. Dass es seine Gnade ist, die mich befähigt. Und ich lebe immer mehr aus dieser Kraft, die er gibt, dieser Gnade. Die kriegst du nicht im Vorschuss, die kriegst du, wenn du sie brauchst. Amen. Abhängig von ihm. Aber was er von uns erwartet, ist die Beständigkeit. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns in Christus so teuer erkauft hast, durch das Blut deines Sohnes und dass du dieses Opfer für uns gebracht hast, Jesus. Wir können es nicht ermessen, aber wir wollen dir Danke sagen von ganzem Herzen für deine Liebe. Und danke, dass du uns sogar mit Seilen der Liebe ziehst, Vater, und dass du es beständig tust. Und ich bete, dass du uns die Gnade schenkst, die oft durch die Erkenntnis, aber auch dann praktisch umsetzen, dass wir dem widerstehen, was alles andere an uns zieht. Und dass wir auf dein Ziehen reagieren und dass wir diesen Weg des Priesters gehen bis in das Allerheiligste. Um dir wohlgefällige Opfer zu bringen, um deine Gegenwart zu sein und zu bleiben. Und danke, dass du uns erwählt hast, lebendige Wohnstätten zu sein und dass dein Heiliger Geist in uns wohnt. Herr, du hast so Großes getan, Vater. Das sind solche gewaltigen Aussagen in deinem Wort. Herr, ich bete, Herr, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir das erkennen in unserem Herzen und darin leben. Amen.